Ich fange mal an mit einer Frage an euch aus dem Tierreich. Wie viele Wölfe gibt es in Deutschland? Was meint ihr? 600? Bitte? Ja. Wir wissen es nicht, aber so um die 1000 sollten es schon sein. Und stellt euch mal vor, die Wölfe, die würden hier alle zusammenleben in der Gemarkung Fulda und nebendran gäbe es eine Schafweide. Welche Tiere würden wohl eher zu den anderen gehen? Was meint ihr? Die Wölfe zu den Schafen oder die Schafe zu den Wölfen? Ja, also Schafe stehen auf dem Speiseplan von Wölfen. Andersrum ist das nicht so, gell? Schafe fressen, glaube ich, eher Gras oder so, oder ich weiß nicht genau. Jedenfalls, als Jesus, und um den geht's heute mal wieder, auftrat, da sagte ganz am Anfang der Johannes, der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Jesus war ein Schaf und er wurde gejagt. Und der Martin hat ja vor 2 Wochen hier mit dem Lukas-Evangelium im 11. Kapitel die letzten Verse ausgelegt. Und es geht heute weiter mit Lukas 12, 1 bis 12. Ich komme nur noch nicht so ganz gut mit meiner Technik klar, aber das macht nichts. Die brauche ich nicht unbedingt. Bitte? Okay, gut, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall. Ah ja, genau. Vielleicht klappt jetzt das auch mit dem Dings hier. Nee, klappt nicht, aber ist nicht schlimm. Ja, also, Jesus war das Lamm Gottes und im Lukas-Evangelium, wo wir gerade sind, kontextmäßig geht es darum, dass Jesus seinen Dienst von Galiläa nach Jerusalem machte mit seinen Jüngern und er kam immer wieder auch in Konfrontation mit den Pharisäern. Und eines Tages, nachdem er einige Gleichnisse gegeben hatte, da lud ihn ein Pharisäer zum Mittagessen ein. Und er ging zum Mittagessen, ich gehe mal davon aus, mit seinen Jüngern. Und da saßen sie und Jesus benahm sich nun gar nicht wie das Lamm Gottes. Ne? Aber die Pharisäer benahmen sich wie die Wölfe. Und Jesus war dann am Mittagstisch und sagte, wehe euch, ihr Pharisäer, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer, wehe, wehe, wehe. Er sagte 6-mal wehe, nicht gerade, wie sich ein ehrenwerter Gast benimmt. Aber Jesus hat dort klar zum Ausdruck gebracht, dass er gegen die Heuchelei der Pharisäer aufstand. Und im letzten Vers oder letzten 2 Verse, da merken wir, wie die Wölfe Jesus jagten. Das hat der Martin noch beim letzten Mal vorgelesen. Ich lese es nochmal vor. Und als er von dort hinausging, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, heftig auf ihn einzudringen und ihm mit vielerlei Fragen zuzusetzen und belauerten ihn, ob sie etwas aus seinem Munde erjagen könnten. Also die Pharisäer, die haben sich praktisch wie ein Rudel Wölfe um Jesus geschart und sie wollten ihn erledigen, sie wollten ihn schlachten. Und Jesus war auch auf dem Weg zu seiner Schlachtung, ganz freiwillig. Ja, Titel der Predigt ist, wenn die Schafe zu den Wölfen gehen. Wir hatten ja eben gerade die Wölfe, die das Lamm jagten. Wie komme ich denn darauf? Das werden wir auch nicht in unserer Passage hier in Lukas 12 sehen, aber die Parallelpassage in Matthäus 10, da geht es darum, da gibt es eine lange Passage und ganz am Anfang sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ich sende euch aus wie die Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist die Parallelpassage und das passt gut zu unserer Passage von heute. Wir lesen jetzt mal Lukas 12, 1 bis 12, könnt ihr aufschlagen. Als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten, fing er an, zuerst zu seinen Jüngern zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist die Heuchelei. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deshalb wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden, und was ihr ins Ohr gesprochen haben, werdet ihr in den Kammern, was ihr ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Münzen verkauft? Und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber vor die Synagogen, die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du im Lukas-Evangelium und in deinem ganzen Wort uns gegeben hast, deine Worte, dass wir daraus lernen, wer wir sind und wo wir hingehen, wo wir herkommen. Herr, und wir wollen alles nehmen und davon lernen und bitten dich jetzt, ja, um Segen beim Sprechen und Segen beim Hören. Amen. Ich habe die Passage in 3 Abschnitte eingeteilt. Und zwar erstens, das sind die Anweisungen, die Jesus gegeben hat an seine Jünger in dieser Passage. Erstens, seid nicht wie die Wölfe, Verse 1 bis 3. Zweitens, fürchtet nicht die Wölfe, Verse 4 bis 7. Und drittens, bekennet es den Wölfen, Verse 8 bis 12. Und das, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, das sagt er auch zu uns. Wir sind auch berufen, als Schafe mitten unter die Wölfe zu gehen. Fangen wir mit dem ersten Abschnitt an. Seid nicht wie die Wölfe. Jesus hat ja gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist die Heuchelei. Warum sollten sich die Jünger eigentlich vor den Pharisäern, vor dem Sauerteig der Heuchelei hüten? Sicherlich nicht, damit sie nicht gefressen würden. Weil in der Passage merken wir ja, es geht also nicht darum, dass die Jünger ihre Schafwolle, sagen wir mal, schützen sollten, sondern es geht um was anderes. Es geht darum, dass sie sich nicht anstecken lassen von diesem Sauerteig, der so ansteckend ist. Das ist die Heuchelei. Jesus möchte, wenn Jünger in die Welt gehen und das Evangelium verkünden, dass sie keine Heuchler sind. Denn Heuchler, das passt nicht zu dem Gott, der ungeheuchelt sein Wort und seine Wahrheit gegeben hat. Er möchte Menschen, die authentisch sind, und er möchte, dass wir authentisch sind, wenn wir das Evangelium weitergeben. Matthäus 7, 15: Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Unter den Pharisäern gab es auch falsche Propheten, und diese Beschreibung passt gut für die Pharisäer. Sie waren reißende Wölfe, aber sie kamen in Schafskleidern daher. Sie haben sich sozusagen ein Gewand etwas Heiligem, etwas Reinem gegeben. Und ein Beispiel dafür finden wir später im Lukas-Evangelium. Ihr kennt es alle, da steht ein Pharisäer neben einem Zöllner im Tempel und die beiden beten. Und Jesus kommentiert das dann und sagt, das eine Gebet ist erhört worden. Das andere Gebet, das ist nicht erhört worden. Das hat den Menschen nicht gerechtfertigt. Der nicht gerechtfertigt wurde, war der Pharisäer. Dessen Objekt der Anbetung war das Wort Ich. Ich bin ja so froh, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das war sein Gebet und er war so selbstbezogen. Er hat sich selber eine schöne, helle Fassade gegeben und dachte, dass er vor Gott damit ja gerecht wäre. Aber er hat den Wolf in sich drin versteckt und hat es nicht zugegeben, dass in ihm eine Mentalität war, die gegen Gott sich aufgelehnt hat. Und der andere, der Zöllner, der hat ganz einfach nur gebetet, Herr, sei mir Sünder gnädig. Er hat kein Hehl daraus gemacht, dass innen drin eine Wolfsmentalität war. Aber das hat Jesus gefallen. Jesus wünscht sich, dass wir nicht kaschieren und weiß anstreichen, das, was innen drin ist. Er möchte, dass es rauskommt. Er hat kein Problem mit Wölfen. Er kam für die, die krank sind und nicht für die Gesunden. Matthäus 23, 25. Auch da geht es um die Heuchelei der Pharisäer. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Wir sollen also, wenn wir unterwegs sind zu den Wölfen, keine Heuchler sein. Das ist aber gar nicht so selbstverständlich, gell? Auch wir heucheln oft genug. Und da sollten wir uns hinterfragen, damit wir einfach in der richtigen Haltung rausgehen und keine Heuchler sind. Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit saß ich in einer Gebetsgemeinschaft und wir haben für jemanden gebetet, der nicht anwesend war, für eine dritte Person. Ich habe auch gebetet. Und später habe ich mir dann gedacht, wenn diese Person dabei gewesen wäre, hätte ich so nicht gebetet. Heuchler. Also so oft ziehen wir eine Maske an oder sind anders, ja, je nachdem, wer dabei ist. Und Jesus möchte, dass wir innen wie außen sind, dass wir nichts zu verstecken haben. Denn er hat ja gesagt, es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Alles, auch das, was wir in den Kämmern, was wir im Kämmerlein geflüstert haben, es kommt sowieso raus. Das, was ich da gebetet hatte, das wird irgendwann offenbar werden. Ja, und kann ich mich schämen, aber ich freue mich trotzdem auf den Tag, wenn alles offenbar werden wird. Wenn Gott den Tag bringt, wo alles ans Licht kommt und wo sein Licht regieren wird. Ich freue mich darauf. Das wird gut. Und ich habe ja dann auch jemanden, der für mich eintritt, für alles, was ich falsch gemacht habe. Ja, das griechische Wort Hypokrisis heißt eigentlich eine schauspielerische Darbietung. Gestern habe ich mit meiner Frau einen Film geguckt, da gab es echt gute Heuchler drin in dem Film. Ja, die waren richtig super. Ja, also die Heuchlerin, die Königin, die Englische gespielt hat, fand ich richtig toll. Es war eine Schauspielerin, aber im Prinzip, es war jetzt etwas gemein, aber im Prinzip heißt eigentlich das Wort Schauspieler Heuchler. Ne? Ich will damit nicht sagen, dass es keine feinen Schauspieler gibt, die ungeheuchelt eine tolle Rolle spielen, ja, wie zum Beispiel die gestern. Aber wenn wir uns Masken anziehen und wir sind eigentlich eine Person und ziehen eine ganz andere Person an und versuchen damit unsere Sünde zu übertünchen, das ist etwas, was gar nicht in Jesu Sinne ist, wenn er uns als Schafe zu den Wölfen schickt. Alles wird offenbar werden. Und Jesus ist gekommen, um Wölfe zu reinigen. Er kann das sehr gut gebrauchen, wenn wir nicht wie die Pharisäer heucheln, weil die Leute, die so tun, als hätten sie keine Sünde, ja, um dieses schlecht bestellt. Kommen wir zu unserem zweiten Abschnitt. Fürchtet nicht die Wölfe, Verse 4 bis 7. Also Jesus hat ja hier etwas zu den Jüngern gesagt, was ganz schön herausfordernd ist, nicht wahr? Ist euch aufgefallen, im Lukas-Evangelium, im Prinzip von Anfang an, würde ich mal behaupten, es gibt keine Seite, auf der Jesus nicht seine Zuhörer herausgefordert hätte. Also das Lamm Gottes hat auch eine Löwenmentalität, wie wir wissen. Und die hat er ganz schön im Lukas-Evangelium gezeigt. Ja. Und auch hier hat er nicht nur die Wölfe, sondern auch die Schafe, die er ausgesandt hat, herausgefordert. Er hat gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter tun vermögen. Das ist doch nur der Leib, wenn sie euch töten. Ne? Ist ja gar nicht so, ist nicht so wichtig. Ne? Ich meine, das ist schon ganz schön starker Tobak, würde ich sagen. Jesus kam nicht auf die Erde, um den Menschen zu gratulieren und zu sagen, hallo, hier bin ich als der Repräsentant von der Gottheit. Ich wollte euch nur sagen, alles gut, alles wird gut, alles so weitermachen, wunderbar. Das war ja nicht sein Auftrag. Er kam, um die Menschheit herauszufordern und die Menschheit mit der Sünde zu konfrontieren und zu sagen, es gibt Erlösung, es gibt Rettung. Die Sünde ist überwunden worden. Im Glauben dürfen wir das annehmen und herauskommen. Deswegen ist er gekommen. Und so hat er auch seinen Jüngern das eine oder andere gesagt, was ziemlich herausfordernd war. So wie auch hier. Ja? Und er, der ihnen das gesagt hat, war aber nicht etwa irgendeiner, der von irgendwas geredet hat, wovon er keine Ahnung hatte, sondern er hat gesagt, ja, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Und er war das Lamm Gottes, was unterwegs war zu seiner Schlachtbank. Und er ist da bereitwillig hingegangen. Nochmal zurückkommend auf die Passage vom letzten Mal, also Ende vom 11. Kapitel. Da hat Jesus, als er wahrscheinlich am Tisch saß, zu den Pharisäern, die versammelt waren, etwas Interessantes gesagt. Und ich schätze mal, die Jünger waren auch dabei. Darum spricht auch die Weisheit Gottes, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen. Also, Jesus hat ja schon angedeutet, er würde die Schafe zu den Wölfen schicken und einige Schafe würden gerissen werden. Und ihnen würde genau das gleiche Schicksal zuteil werden wie ihm. Ja, die Jünger waren vielleicht nicht so begeistert, als sie gehört haben, ich sende euch zu den Wölfen, geht nur hin und manche von euch werden dabei umkommen. Es war vielleicht nicht ganz so, wie sie das hören wollten, aber Jesus wollte, dass sie da keine Angst haben. Und Paulus hatte eine Erkenntnis, die da wirklich hilfreich ist in diesem Zusammenhang, dass man keine Angst haben sollte vor dem, was die Menschen uns antun können. Und zwar, das könnt ihr mal aufschlagen, 2. Korinther 4, 16 bis 18, oder ihr lest hier vorne einfach mit. 2. Korinther 4, 16 bis 18b. Paulus kannte das mit der Verfolgung, gell? Also Paulus hat sehr viel Verfolgung erlebt und da heißt es, und er sagt, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. In unserer Zeit, in unserer Welt, ist natürlich das Wesentliche nicht das Unsichtbare, sondern das Sichtbare. Der Körper, die Erde, alles, was wir hier so anfasschen können, was Materielles, das ist heute sehr wichtig. Die Gesundheit ist sehr wichtig, ne? Die Gesundheit ist das Wichtigste. Schon mal gehört? Also das ist ja relativ weit verbreitet, ne? Alles nicht so wichtig, aber bleibt gesund und ja, es ist so wichtig, dass wir gesund sind. Aber das stimmt doch gar nicht. Wir kennen doch alle Leute, die zum Beispiel kranker sind als andere, aber glücklicher sind und zufriedener sind als andere. Ne? Die Leute gibt's. Und die Gesundheit ist nicht das Wesentliche. Und Jesus hat das hier ausgedrückt in unserer Passage. Gesundheit ist nicht das, was wirklich am Ende zählt. Am Ende zählt das, was heute noch unsichtbar ist. Und Paulus hat das hier in dieser Passage sehr gut erfasst. Er hat gesagt, wir, die wir auf das Unsichtbare schauen und nicht auf das Sichtbare, ja, uns wird die Bedrängnis, die Verfolgung, das Nachjagen der Wölfe oder was auch immer, das wird uns sogar zu einer über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und wir merken, wie unser Leib äußerlich zerfällt, aber innerlich im unsichtbaren Bereich, da werden wir Tag für Tag erneuert. Großartig. Ein Beispiel in der Bibel, wo drei Männer, das waren die Freunde von dem Daniel, Gott mehr fürchteten als die Menschen, weil das haben wir hier ja in unserer Passage ganz klar vor Augen, dass Jesus sagt, fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, euch in die Hölle zu werfen. Fürchtet den. Und sie fürchteten Gott mehr als die Menschen, die drei. Wie hießen sie gleich? Ja, danke. Genau. Also die drei, die wurden vor die Wahl gestellt. Entweder sollten sie kriechen und sich bücken vor dem großen Götzen des Nebukadnezar, oder sie würden in den Feuerofen geworfen werden. Und sie sprachen dann zum König, ja, unser Gott, der kann uns vor den Flammen sogar erlösen. Ne? Unser Gott, der Gott Israels, der hat schon viel getan in der Vergangenheit, das wussten auch die Babylonier, der kann uns erlösen. Aber selbst wenn er das nicht macht, wir werden dir und deinem Götzen nicht dienen und uns davor nicht niederwerfen. Das war toll. Ne? Die hatten wirklich die Priorität erkannt. Und sie wussten, das könnte auch passieren sozusagen, dass ihre Haare, ja, also oder ihre Wolle, dass sie verbrennt und kaputt geht. Ja, Gott hat uns nicht gesagt, dass wir überall, wo Leiden auftaucht, immer nur durchgetragen werden und immer erlöst werden. Gott hat uns sicher verheißen, dass dieser Körper ewig lebt. Gut so, wenn er ewig leben würde, das wäre nicht so toll. In der Parallelpassage, da heißt es übrigens über die Haare, die gezählt sind und über die Sperlinge, die Gott bedenkt. Da heißt es in Matthäus, braucht das nicht aufschlagen, dass kein Sperling vom Himmel fällt ohne Gott. Da heißt es aber nicht, dass kein Sperling vom Himmel fällt, ohne dass Gott ihn auffängt. Also manche Sperlinge fallen vom Himmel und die fallen auf den Boden und die sind tot. Ja, aber keiner fällt auf den Boden und ist tot ohne Gottes Übersicht. Und Gott hat sich was dabei gedacht. Er ist gut. Er macht das gut. Und man könnte jetzt auch sagen, keine Coronaviren verbreiten sich ohne Gott. Ja, da gibt's, also er kennt sich im ganzen Universum am besten aus und in dem Miniaturuniversum unserer Atome kennt er sich auch am besten aus. Und keine Viren werden sich übertragen von einem zum anderen ohne Gott. Gott ist dabei und Gott denkt sich was dabei und er führt alles wunderbar zum Ziel für die, die ihm vertrauen. Und deswegen sagt er uns einfach, keine Angst. Noch etwas zum Thema, fürchtet nicht die Wölfe. Zweiter Abschnitt, ich komme gleich zum dritten. Paulus wurde verfolgt. Und er schreibt in Römer 8, 35 bis 37. Römer 8, 35 bis 37. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, Psalm 44, 23. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe den ganzen Tag. Aber in alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Gott hat dem Paulus geschenkt, dass er wirklich die Prioritäten richtig geordnet hatte. Er schaute auf das Unsichtbare und nicht auf das Sichtbare. Er wurde verfolgt, er kam sich vor wie ein Schlachtschaf, aber er triumphierte darin. Ja? Und er fürchtete sich nicht vor den Menschen, die ihm nachstellten. Kommen wir zum dritten Abschnitt. Bekennet es den Wölfen, Verse 8 bis 12. Paulus war gestärkt, er wusste von Jesus Christus und deswegen hatte er keine Angst in Zeiten der Verfolgung. Jesus hat ja gesagt hier im Vers 8, ich aber sage euch, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber verleugnen wird, den werde ich verleugnen vor den Engeln. Paulus hat Jesus bekannt, ja, effektiv, wie kein anderer. Und er fühlte sich aber wie ein Schlachtschaf. Was gab ihm die Stärke, in dieser Verfolgung zu stehen? Wir gehen jetzt mal zu dem Vers 34 in Römer 12, ne? Das hatten wir gerade eben. Römer 8. Römer 8, 34, ein Vers vorher, die Passage, die ich gerade eben gelesen habe, da heißt es, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Jesus, Paulus war sich bewusst dessen, Jesus trat für ihn ein. Jesus bekannte Paulus, Jesus bekennt uns, Jesus bekennt die, die ihn bekennen. Paulus bekannte ihn und war einfach zuversichtlich, ja, Jesus ist mein Herr, der im Himmel für mich eintritt, der im Himmel da ist, wo die Macht Gottes ist und er ist für mich da. Was sollte da Verfolgung mich scheiden von seiner Liebe? Er war begeistert. Eine Passage in der Bibel, wo das auch sehr gut zum Ausdruck kommt, wie die Gemeinde sich gestärkt hat durch Gott und durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja hier auch in den Versen 10 und 11. Wir kommen auch zum Abschluss unserer Passage. Wieder mal von Lukas erwähnt worden. Und eine Episode in der Geschichte der Gemeinde ist ganz am Anfang, als sie in Jerusalem waren. Sie wurden verfolgt und man wollte sie wegtreiben. Ne? Die Wölfe gingen den Schafen hinterher und trieben sie weg. Und das war gut für das Evangelium, weil das Evangelium wurde in die ganze Welt ausgeteilt. Und als dann die Gemeinde zusammenkam, ich gehe mal davon aus, sie waren nicht unbedingt ohne Angst. Ich gehe mal davon aus, sie hatten auch Bange und fürchteten auch um ihre Wolle. Und als sie zusammenkamen in Jerusalem und beteten, was beteten sie da? Sie beteten, Herr, gib uns Freimut, dass wir dein Wort verkünden. Ist das nicht schön? Also in Zeiten, wo die Verfolgung näher kommt, wo Missgunst gegenüber Christen, die an den Gott mit seinem absoluten Maßstab glauben, wo das immer näher kommt, dass die Gemeinde zusammenkommt und sagt, gib uns Freimut, Herr, damit wir dein Wort verkünden. Das ist eigentlich schön. Das haben die gemacht. Und was passierte? Ja, in Apostelgeschichte 4,31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ja, das Gebet wurde erhört und der Tröster und der Helfer, der Heilige Geist, kam ihnen zur Hilfe. Und das haben wir hier ja auch, ne? Wenn ihr vor die Synagogen, Vers 11, und Obrigkeiten und Machthaber geführt werdet, ja, dann sorget euch nicht, womit ihr euch verantworten sollt oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird in jener Stunde euch lehren, was ihr sagen sollt. Das können wir uns also auch einfach vor Augen halten. Gott ist da mit seinem Geist und wird uns helfen. Ein gutes Beispiel, ein anderes aus der Apostelgeschichte, ist der Stephanus, nicht wahr? Der Stephanus wurde gejagt von den Wölfen und ja, er war von ihnen umzingelt und sie waren kurz davor, ihn zu steinigen. Und er war total zuversichtlich. Er war authentisch. Er hatte keine Angst. Er hat ihnen, in diesem Moment ist ihm eingefallen, das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, das Wort Gottes zu verkünden und ihnen zu erklären, die Errettung von Jesus Christus, damit sie die Wölfe, nicht damit sie verrecken, sondern damit sie erlöst werden. Er hat ihnen von der Erlösung erzählt. Das ist für uns ein gutes Beispiel. Und dann hat er gebetet, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, Gott. Das war so sein Gebet. Er hat die Wölfe nicht als die bösen Wölfe gesehen, von denen er sich irgendwie abgrenzen musste die nur böse sind. Er hat sie gesehen als Menschen, als ganz normale Menschen, die wie wir, die wir ja auch eine ehemalige Wolfsnatur haben, Erlösung brauchen. Und er hat ihnen das weitergegeben. Und er hat sie geliebt. Das ist sehr schön. Wir sind heute gefragt, gerade wo die Stimmung gegenüber Christen im Moment nicht gerade besser wird. Durch die Corona-Krise verändert sich Dramatisches diesbezüglich. Aber in dieser Zeit sind wir gefragt, das Evangelium zu verkünden. Und wir sind gefragt, als ehemalige Wölfe zu den Wölfen zu gehen. Wir kennen die Wölfe. Wir wissen, wie es ist, ein Wolf zu sein, oder? Also die Wölfe kennen das nicht, ein Schaf zu sein. Das haben sie noch nicht erlebt. Ja? Aber die Schafe, also wir, die wir von Jesus zum Schaf gemacht wurden, wir wissen genau, wie es ist, ein Wolf zu sein. Wir sollen hingehen zu ihnen und wir bringen ihnen die Botschaft von dem Wolfslamm, sage ich jetzt mal. Jesus Christus ist das Lamm Gottes, ein reines Lamm, ein heiliges Lamm, ohne jedes Makel. Aber Jesus wurde zum Wolf gemacht. Ne? Und so haben sie praktisch einen Wolf, mehr oder weniger, könnte man sagen, ans Kreuz gebracht. Und da heißt es ja in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie hingab, ja, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben empfangen. Das ist das Evangelium und das dürfen wir verkünden. Und dieses Evangelium ist das Evangelium vom Frieden, den Gott schließt mit den Menschen und von dem Angebot des Friedens. Und Jesaja hat vorausgesagt über Jesus, der Jesus kam auf die Erde als der Messias und in Jesaja 11, da heißt es dann, und dann wird das Lamm und der Wolf, sie werden zusammen weiden und sie werden zusammen sein, sie werden sich nicht mehr gegenseitig auffressen, beziehungsweise nur die Wölfe, die Lämmer. Ich komme zum Schluss, hier habe ich noch ein paar schöne Schafe. Ich möchte nochmal zusammenfassen, also wir hatten diese drei Abschnitte. Erstens, sei echt. Jetzt, in dieser Zeit, die jetzt anbricht, ist eine andere Zeit. Wir werden nicht die gleiche Zeit erleben nach der Corona-Krise wie vor der Corona-Krise, das ist klar. Was da auf uns zukommt, wissen wir nicht. Aber in dieser Zeit ist die Anfrage an uns, sei authentisch, sei echt. Weil diese Zeit wird uns dazu treiben, dass wir unecht werden, dass wir Heuchler werden, dass wir möglichst unseren Mund halten, um unsere Wolle zu retten. Diese Zeit ist für uns wichtig und Jesus sagt, ja, seid echt, seid authentische Boten. Ich sende euch aus als die, die unter die Wölfe gehen, aber seid echt und seid nicht geheuchelt. Und als zweites hatten wir dann, hab Mut. In dieser Zeit, die vor uns liegt, wird es sicherlich interessant werden und herausfordernd werden, wo es vielleicht ans Eingemachte geht. Das mit den, also mit der Verfolgung aufs Blut, das kennen wir nicht aus unserem Kulturkreis, aber wir kennen auch nicht viel Verfolgung. Wir haben sehr bequem gelebt, aber Dinge werden sich verändern und wir sollen Mut haben, denn der Geist Gottes ist mit uns. Wir dürfen wissen, Gott hat seinen Geist gegeben und er wird uns in jener Stunde lehren, was wir sagen sollen. Ja? Und dann sollen wir auch als drittes wissen, geht raus, ja, geht raus und was ihr jetzt zu tun habt, ist das Evangelium zu verkünden, weil das ist jetzt die beste Gelegenheit dafür. Stellt euch mal vor, die Welt wäre so weitergegangen wie vor der Corona-Krise. Ne? Also es war ja ein gewisser Wohlstand da, der ist immer mehr geworden, so etwas mehr in letzter Zeit nur noch, aber immerhin etwas mehr. Man konnte sich wunderbare Sachen hier auf dieser Welt machen und leisten. Und manche dachten, es könnte man fast paradiesisch bezeichnen. Und stellt euch vor, das wäre immer weitergegangen. Oder stellt euch vor, jetzt kommt eine Krise und Dinge werden anders. Welche Zeit wird wohl besser sein, um das Evangelium zu verkünden? Gott kann das gut gebrauchen, wenn Dinge mal anders laufen in dieser Welt. Und wir sind bereit und von ihm ausgerüstet durch den Heiligen Geist, echt zu sein und rauszugehen und das Evangelium zu verkünden. Amen.
Ja, bevor wir diesen Gottesdienst beschließen wollen, hören wir noch ein Lied vom Musikteam. Ja, wir wollen im Gebet auf die Predigt antworten und ich lade euch dazu ein, dass wir aufstehen. Vater im Himmel, danke für dein Wort und danke, Herr Jesus, dass du uns mit einem klaren Auftrag ausrüstest. Herr Jesus, du hast nicht gesagt und uns versprochen, dass alles immer eitel Sonnenschein ist und dass ein Knecht nicht höher ist als sein Herr, hast du gesagt. Herr, wir danken dir, dass auch wenn du uns manchmal wie Schafe unter Wölfe sendest, du bei uns bist. Herr, wir bitten dich, dass du uns vor Heuchelei bewahrst, dass du uns zeigst, bevor es ausgesprochen oder gar gedacht ist, dass wir auf dem falschen Weg sind. Wir bitten dich um Mut in den richtigen Situationen und wir bitten dich auch, dass wir eine tiefe Freude wirklich spüren, sehen, empfinden können, wenn Menschen dadurch dir begegnen können, weil wir den Mut von dir geschenkt bekommen haben und dir gehorsam waren in deinem Wort. Herr, wir bitten dich für die kommende Woche, dass du uns zeigst, wo wir diesen Auftrag praktisch wahrmachen können. Und wir bitten dich auch, dass du uns Freude in unser Herz gibst, jeden Morgen neu, wenn wir sehen, du bist da, du bist es, der diesen Tag gemacht hat, mit allen Herausforderungen, aber auch mit allem, wofür wir dankbar sein können. Und wir bitten dich um deinen Segen und um deine Bewahrung von jetzt an. Amen. Ja, dürft mal ganz kurz Platz nehmen. Ich möchte euch noch eine kurze Hausaufgabe mitgeben. Die meine ich ganz ernst, aber ich werde sie nicht nachkontrollieren. So geht es unseren Schülern nämlich im Moment. Die kriegen ständig Hausaufgaben. Die Lehrer meinen das immer ernst, aber die Lehrer schaffen es nicht, das durch dieses Unterrichtskonzept komplett nachzuprüfen. Wohl dem, der seine Hausaufgaben trotzdem hat, wenn er dran ist. Ich möchte euch Mut machen, diese Woche Folgendes zu tun. 2 Kontakte. 1 Kontakt. Denkt mal bitte nach, wer ist denn heute nicht hier unter uns, der sonst eigentlich immer da wäre? Wer ist nicht da und gehört aber zur Gemeinde? Und meldet euch doch mal bei dem. Am besten mal telefonisch, weil die Stimme zu hören ist schöner. Und die 2. Hausaufgabe, da wird es auch für mich herausfordernd, ist zu überlegen, wo wir hingehen, um das Evangelium zu sagen. Überlegt doch mal, wem von euren Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschülern oder sonst wem wollt ihr in dieser Woche von dem sagen, der das Leben ist. Gott möge uns die Kraft, den Mut und auch die Freude dazu geben und Gott befohlen bis nächsten Sonntag. Letzter Hinweis, das sind 75 Zentimeter. Auch das und das, na das ist schon schlecht, gell? Aber wenn der andere das auch macht, dann wisst ihr, wie weit ihr eigentlich auseinanderstehen solltet, wenn ihr euch unterhaltet. Also bitte haltet die Abstände ein und da wäre der Ausgang. Büchertisch ist leider geschlossen. Schönen Sonntag.